I will confess I am jumping gaming. To conclusions, but I don't think I like it.
You get
it.
All wet when you do that. When you jump to conclusions.
What?
Huh?
It's from a kid's book.
Oh.
Now I can, and of course, now I can't remember the name of the kid's book.
Watch the voicemail.
Somebody please email us.
Komfort Nummer 176. With the Wave! Hallo und herzlich willkommen zum 176. Kompott, den ich am heutigen sehr sonnigen Freitag, dem 9. Oktober 2009, aufgenommen habe.
It is 14, 28.
Jawohl, ja. Das liegt auch nur daran, dass ich zwei Stunden länger geschlafen habe, als ich eigentlich erwartet hatte. Wie auch immer. Wetter war heute ganz sonnig, allerdings kalt. Aber don't jump to conclusions over that. Hust, hust. Inhaltlich gibt es heute wieder das, was ihr eigentlich schon gewohnt seid von mir, nämlich zwei Teile Politik, einen Teil Space und Tech. Und auch nochmal in akustisch ganz böse Ohrenschmerzen verursachend den Grund, warum Mr. Westerwave eigentlich im Internet Westerwave genannt wird. Tut mir ja auch leid. Ich wollte es ja gar nicht unterbringen. So, und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren packt, ist dann übrigens Teil 2 Politik, die zweite Hälfte mit Niemandes Chef, der verstorben ist, Ariel und einer Zäpfchenwarnung. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Ich würde sagen, Hubschrauber. 11 Grad, Passing Clouds, cool Greetings. Die 11 Grad fühlen sich auch an wie 10 oder 11. Der Wind macht übrigens 11 km/h aus dem Norden. Punkt. Nix Maximalgeschwindigkeiten, sondern Punkt. So. Da bin ich dann wieder. 12.31 Uhr, sagt iPhone. So. Wie gesagt, da bin ich wieder. Miet. Mit muss ich hochscrollen. HRE-Protest. Proteste der HRE-Aktionäre. München vor dem Beginn der letzten Hauptversammlung des Immobilienkonzerns Hypo Real Event Horizon Estate haben die verbliebenen Aktionäre nochmals gegen die Zwangsverstaatlichung des Unternehmens protestiert. Am Eingang brachten die Aktionäre ein Schild mit der Aufschrift »Hier geht's zur Enteignungsversammlung« an und sammelten Protestunterschriften. Bei der Hauptversammlung will der Bund das Squeeze-Out der Aktionäre beschließen, um die Sanierung des Konzerns alleine voranzubringen. Das ist eine Meldung von Montagmorgen, was man allerdings bei der Gelegenheit auch nochmal sich im Hinterkopf halten darf. Die Hyperreal Event Horizon ist schon längst tot. Nur 100 Milliarden reingestopft und das Ding lebt immer noch nicht. Und man fragt sich irgendwie, wo sind die 100 Milliarden hin verschwunden? Die sind da irgendwo rein, aber wieder aufgetaucht sind sie noch nirgendwo. Aber ja, da haben sich also die paar Restaktionäre noch aufgeregt. Irgendwas um 90% hatte sich der Staat ja schon gekauft von Hyperion Event Horizon. Von daher, jo. Und dann war es auch nicht sehr überraschend, dass dann vormittags noch die Meldung kam, Bunte setzt HRE-Aktionäre vor die Tür. München, die monatelangen Proteste gegen die komplette Verstaatlichung des Immobilienkonzerns Hypo Real Estate, bleiben wirkungslos. Der Bund veranlasste mit einer außerordentlichen Hauptversammlung das sogenannte Squeeze-Out der verbliebenen Anleger. Damit müssen die letzten HRE-Aktionäre zwangsweise ihre Anteile abgeben. Zahlreiche Aktionäre protestierten bei dem Treffen lautstark und sammelten Unterschriften gegen diesen Schritt, der aus ihrer Sicht verfassungswidrig ist. Also, zu gut Deutsch, die Hyporiel ersteht, gehört dann demnächst komplett uns. Umso besser, dass die auch schon angekündigt haben, also alles noch Meldungen vom Montag, dass sie noch ein bisschen Geld brauchen. Nämlich mal so bummelig 10 Milliarden, von denen sie allerdings 3 Milliarden schon haben, also noch 7 Milliarden. Milliarden übrigens, ne? Nur nochmal, um es ein bisschen deutlicher zu machen, es geht da nicht um Peanuts. Da geht's um richtig Summen. Ja, also die haben jetzt schon 100 Milliarden und sie wollen jetzt nochmal 10 Milliarden, von denen sie halt 3 Milliarden putzigerweise irgendwie schon mal verabreicht bekommen haben. Und ja, also ich habe mir da, als ich die Meldung gelesen habe, am Montag habe ich mir da so vorgestellt, wie da der HRE-Chef irgendwo an einem Bahnhof steht und Passanten anquatscht, hast du mal 7 Milliarden Euro. Na, weil im Wesentlichen bezahlt das Geld der Steuerzahler. Also ich und ihr, wenn ihr hier wohnt, und wir alle, wir bezahlen das. Wofür, würde mich bei der Gelegenheit auch mal ganz dringend interessieren, weil ich weiß, wofür ich das Geld nicht bezahle. Ich bezahle das Geld nicht dafür, dass da irgendwie sich was ändern würde an dem Unternehmen, weil an dem Unternehmen ändert sich nämlich nichts. Ja, was steht da, der Hund? Ich gehe da nicht näher ran. Oh, geht doch. Ich habe keine Ahnung, wofür ich da Geld bezahle. Das verschwindet da einfach. Und das Spannende ist auch schon, der HRE-Chef hat auch schon angekündigt, also vor 2015 rechnet er nicht damit, dass sie irgendwie auch nur einen einzigen Euro zurückzahlen können. Oder anders ausgedrückt, da steht nicht, dass sie 2015 irgendwann mal anfangen, Geld zurückzuzahlen, sondern vorher auf gar keinen Fall. Na, oder ein bisschen anders ausgedrückt, das ist ein mehrjähriger Kredit im 100-Milliarden-Bereich, was die Bank da kriegt. Eigentlich, nach Zins und Zinseszins, müssten die also irgendwie ein Mehrfaches davon dann zurückbezahlen. Das werden sie natürlich nicht tun. Von daher, ja, also das Ding ist eigentlich tot. Die HRE ist so tot, wenn sie noch toter wäre, dann müsste man sie schon Zombie nennen. Die ist nur deswegen nicht real tot, weil sie ist ja too big to fail und systemrelevant. Und wie hatte ich jetzt kürzlich mal irgendwo gelesen? Ja, too big to fail heißt eigentlich nur too big. Es gibt kein too big to fail, was sinnvoll wäre. Wer zu groß ist, als dass man ihn umkippen lassen kann, der ist einfach zu groß. Ja, billige Lösung, macht 2 kleinere Teile draus. Oder 3 oder 4 oder 500 oder was weiß ich. Aber hey. Spricht jetzt eigentlich hier das Ding noch oder habe ich das gerade vergessen? Eine Meldung gibt es jedenfalls aus Frankreich. Da hatten wir ja. Da hatten wir ja in den vergangenen Wochen immer wieder mal die Meldung, dass bei der France Telecom relativ viele, nämlich inzwischen 24 Angestellte, Selbstmord gemacht hatten. Und am Montag schwappte mir beim Heiseticker die Meldung über den Weg, dass der stellvertretende Vorsitzende da, der Personalvorstand, ausgewechselt würde. Gesabbert. Na, also zu gut Deutsch, da ist dann auch langsam mal aufgefallen, dass man da vielleicht doch mal irgendwie etwas tun sollte. Ja, ein bisschen spät, finde ich. Also ich meine, es haben sich ja immerhin jetzt schon 24 Leute das Leben genommen. Wundert mich eigentlich, ich hatte eigentlich gedacht, dass wir inzwischen schon bei 25 wären, weil mein letzter Stand war, es waren 23 und dann kamen noch 2 Meldungen. Also, ja, aber wie auch immer, vielleicht war bei den 23 der eine ja auch schon wieder eingepreist. Ja, der wird sich morgen das Leben nehmen. Sicher doch. Also, ja. So, dann gibt's Afghani Cover-Up, habe ich es genannt. Ein Peter Galbraith klagt an. Der Chef der Afghanistan-Mission habe ihn nämlich beauftragt, er soll doch Beweise für die Wahlmanipulation vernichten, verschwinden lassen. Weil so Größenordnung 1/3 der Stimmen für Karzai könnte dann wohl gefälscht sein. Und 1/3 der Stimmen bei irgendwie, was waren das, 54, frag mich nicht, Prozent. Das würde effektiv heißen, der Kerl ist nicht im ersten Wahlgang gewählt. Ja, nicht wirklich überraschend. Ne? In Afghanistan findet schließlich Wahlmanipulation statt. Oder fand. Ja, warum ist wohl Karzai der Erste, der jetzt Obama zum Friedensnobelpreis gratuliert hat? Naja, weil Karzai im Wesentlichen eine US-gesteuerte Marionette ist. Na, warum hat die USA kein Interesse daran, dass da rauskommt, dass da Wahlfälschung begangen wurde? Das würde mich bei Gelegenheit auch mal interessieren, was Karzai denn nun eigentlich da Tolles kann. Also, keine Ahnung, hat der Super-Kuh-Kräfte? Oder wozu ist der eigentlich gut? Also, ja, auf jeden Fall wurden da wohl angeblich, das Ganze via Fefe, angeblich Beweise vernichtet für die Wahlfälschung. Kann ich mir gut vorstellen, aber ja, mich würde mal interessieren, ob das dann noch irgendwie vielleicht mal irgendwann ein Nachspiel haben könnte. Nein, wird es nicht. Also ja, gut, dann interessiert mich das nicht. Dann gibt es eine Meldung aus Frankreich, nachdem ja da in Frankreich möglich ist, was nur in Frankreich möglich ist, Hadopi, gibt es jetzt dann auch schon ein neues Gesetz, was sie sich da zusammenschnitzen, nämlich ein Zensurgesetz mit dem Namen Ariel. Hatte ich mir hier gar nicht aufgeschrieben, was das eigentlich hieß, aber ich kann ja eh kein Französisch, von daher versuche ich es gar nicht erst. Also nicht Ariel, sondern Ariel, das Zensurgesetz für Frankreich. Da geht es offiziell übrigens darum, dass böse Glücksspielseiten aus dem Ausland zensiert werden sollen. Putzigerweise irgendwie nicht die Killer-Argumentation mit Kinderpornografie. Würde mich mal interessieren, warum sie die eigentlich nicht aus dem Schrank zaubern. Haben sie vielleicht gemerkt, dass das in Deutschland irgendwie kein so genialer Erfolg war? Und dass man bei ausländischen Glücksspielseiten sagen kann, naja, die sind aber eigentlich überall sonst legal, nur bei uns nicht so ungefähr. Ja, damit lässt sich dann irgendwie nämlich leichter argumentieren. Weil das ist ja das Schöne an Kinderpornografie, die ist nämlich ungefähr überall illegal. Oder anders ausgedrückt, wer sich dann hinstellt und sagt, es gäbe da irgendwo Länder, in denen das legal sei oder nicht geächtet sei, ja, der hat dann vielleicht irgendwie das kleine Problem, dann doch irgendwie mal darlegen zu müssen, was das denn nun endlich für Länder sein sollen. Und warum man denen nicht gegens Knie pinkelt. So, also, ja, natürlich soll auch bei dieser Geschichte wieder völlig auf jede Richterkontrolle verzichtet werden, logischerweise. Denn wo kämen wir auch hin, wenn wir da Richterkontrolle hätten? Am Ende wollen die Richter auch noch, dass etwas nicht zensiert wird, was doch ganz schlimm sei. Ja, ne? Wie Hadopi. So, dann hat Thilo Sarrazin, Dummschwätzer aus Berlin, der ja immer wieder gerne gegen irgendwie alle möglichen Völkergruppen pöbelt. Volksverhetzung ist da, glaube ich, der Straftatbestand, dem er zumindest immer sehr nahe ist. Der hat also mal wieder rumgepöbelt. Diesmal ging es um Ausländer, böse Türken und Araber. Dummerweise ist der Kerl allerdings jetzt nicht mehr irgendwie Finanztrottel in Berlin, sondern in der Bundesbank. Also Finanztrottel in der Bundesbank, irgendwie in den Vorstand. Keine Ahnung, wie er da hingekommen ist. Seine großartigen Qualifikationen können es jedenfalls meines Erachtens nicht sein. Aber ja, also der hat dann jedenfalls rumgepöbelt und das führt jetzt dazu. Funkstille zwischen Weber und Sarrazin, Berlin, dpa. Das Verhältnis zwischen Bundesbankpräsident Axel Weber und dem Vorstandsmitglied Thilo Sarrazin ist offenbar endgültig zerrüttet. Nach Informationen des Handelsblatt ist die Kommunikation zwischen beiden nahezu eingestellt. Hintergrund ist ein umstrittenes Interview Sarrazins. Darin hat er unter anderem gesagt, eine große Zahl von Arabern und Türken in Berlin habe keine produktive Funktion, außer für den Obst- und Gemüsehandel. Weber hatte Sarrazin zuletzt seinen Rücktritt nahegelegt. Das ist eine Meldung von Dienstag 3.46 Uhr. Na, also, ja, Sarrazin, der kann auch irgendwie nur rumpöbeln. Man fragt sich, kann der auch noch irgendwas sonst? Wahrscheinlich nicht. Dann gibt es da noch einen Bundeswehrfizist. Nach Maikrawallen Bundespolizist vor Gericht. Berlin. Ein Bundespolizist soll bei den diesjährigen Maikrawallen in Berlin-Kreuzberg Pflastersteine auf Kollegen geschleudert haben. Heute beginnt in Berlin der Prozess gegen den 24-Jährigen. Er muss sich wegen Landfriedensbruchs im besonders schweren Fall und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Beamte ist inzwischen vom Dienst suspendiert. Er soll am Abend des 1. Mai mindestens 3 Steine gezielt in Richtung der Einsatzkräfte geworfen haben. Ist auch von Dienstag 3.54 Uhr datiert die Meldung. Und ja, bei mir hat es da erstmal die Frage aufgeworfen, ist das einer von den berühmten Agents Provocateurs? Also zu gut Deutsch, einer von den Pfeifen, die nur dazu da sind, Leute aufzustacheln gewesen? Oder hat er da privat ein wenig Steine geschmissen? Na, ich meine, irgendwie darf man ja bei jemandem, der dann offensichtlich Gewalt gegen andere Leute ausüben will, davon ausgehen, dass der, drücken wir es mal vorsichtig aus, nicht unbedingt qualifiziert ist für den Außendienst in der Polizei. Gut, ist nur Bundespolizei, also die haben ja an sich eh keine Rechte. Aber, ja, also ich meine, wenn die da so eine Pfeifen haben, da fragt man sich, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Na, also, ja, mal ganz davon abgesehen, dass mich dann auch bei Gelegenheit, wo es mir gerade wieder einfällt, nochmal interessieren würde, was ist eigentlich aus den Freiheit statt Angst Prüglizisten geworden? Man hört so wenig von denen. Noch ein Motorflugzeug. FDP unter Bürgerrechte. Frankfurter Rundschau via Herrn Kuri. Jörg-Uwe Hahn im Interview gegen Angriffe auf Privat-PC. Der hessische FDP-Chef Jörg-Uwe Hahn will in einer Koalition mit der Union das BKA-Gesetz zurückdrehen. Ich hätte jetzt gesagt, in einer Koalition mit der BKA, aber das ist ja ein totaler Blödfuck. Herr Hahn, wo will die FDP in den Koalitionsverhandlungen zeigen, dass sie für Bürgerrechte steht? Wir möchten das System wieder umdrehen. In letzter Zeit hat der Staat die Bürger unter Generalverdacht gestellt und in ihre Rechte eingegriffen, indem er sie abgehört oder ihre Computer ausgespäht hat. Wir wollen nicht, dass es Angriffe auf Privat-PC gibt. Muss das Gesetz über die Kompetenzen des Bundeskriminalamts zurückgedreht werden? Es muss sicherlich das BKA-Gesetz zurückgedreht werden. Es muss Klarheit darüber herrschen, dass weder im präventiven noch im repressiven Bereich eine Datenflut organisiert werden darf. Wir würden unsere Behörden überfordern, wenn wir ihnen die Möglichkeit einräumen, alle verfügbaren Daten zu sammeln. Diese könnten dann eh kaum bearbeitet werden. Die Argumentation hinkt übrigens, zu sagen, nein, ihr würdet da zu viele Daten haben, dann sagen die, ach, dann brauchen wir einfach mehr Rechner. Dann passt das schon. Die richtige Argumentation ist, euch gehen diese Daten einen feuchten Dreck an. Ihr habt sie nicht zu haben, Punkt. Ob ihr damit was anfangen könntet oder nicht, ist mir scheißegal. Die frühere FDP-Ministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger ist wegen des großen Lauschangriffs zurückgetreten. Nun ist sie wieder als Justizministerin im Gespräch. Muss der große Lauschangriff dann auch fallen? Das ist ein innerparteiliches FDP-Thema. Es gab damals einen Mitgliederentscheid der FDP. Ich habe mit anderen Kollegen zusammen diesen Antrag entworfen, der für die Öffnung hin zum großen Lauschangriff plädiert hat. Die entscheidende Frage heißt doch, hilft die Maßnahme im Bereich der inneren Sicherheit zum Schutz des Einzelnen vor Straftaten? Und greift die Maßnahme im Sinne der Verhältnismäßigkeit zu stark in die Rechte des Einzelnen ein? Da merken wir, dass die Erfolgsquote bei der Abwägung zugunsten des großen Lauschangriffs sehr gering ist. Nur nochmal als Erinnerung, der große Lauschangriff ist, wenn mich nicht ganz viel täuscht, das Ding, was da so ein unwesentliches Gericht in Karlsruhe dann nochmal zurechtgestutzt hat. Na, oder anders ausgedrückt, das, was sie damals eingeführt haben, war übrigens verfassungswidrig. Zumindest in dem Ausmaß, wie sie es eingeführt haben. Also war die Öffnung zum großen Lauschangriff falsch? Nein. Ich sage aber, jeder, der eine solche Maßnahme einführen oder behalten will, muss belegen, dass sie notwendig ist. Man soll der Polizei jedes Handwerkszeug, das erforderlich ist, geben. Aber der Einsatz muss begrenzt werden auf die Fälle, in denen es wirklich erforderlich ist. Das gilt für akustische wie für die optische Wohnraumüberwachung. Unionspolitiker haben schon gesagt, in diesem Bereich kann aus Rücksicht auf die Sicherheit nichts zurückgenommen werden. Wie gehen Sie damit um? Ich habe das Gefühl, dass die Kollegen der Union in den letzten Jahrzehnten keine Koalitionsverhandlungen mehr geführt haben. Ach, hier übrigens auch nicht. Sie können nur verlieren. Verhandlungen bedeuten, dass jeder auf dem Weg zum Kompromiss von seinen Positionen abgeben muss. Dann warten wir mal ab, welche Positionen die FDP denn abgeben wird. Denn ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass da tatsächlich Leute sitzen, die sagen, hey, entweder ihr kommt uns hier auch nur irgendwie entgegen oder ihr könnt euch eure Koalition dahin stecken, wo sie herkommt. Das wäre nämlich die konsequente Reaktion. So, die Bahn, die hat übrigens angekündigt, hat übrigens angekündigt, Mitte Dezember die Preise mal wieder ein wenig anzuziehen. Und zwar so im Schnitt um 1,8%. Klar, ist ja auch alles so viel teurer geworden und die Schnüffelei kostet ja auch was. Nein, die offizielle Argumentation ist, ja, die blöden Fuck-ups mit den ICEs und in Berlin, die waren ja teuer. Ja, so fucking what? Die habt ihr euch ja wohl selber eingebröselt. Ne, ihr wolltet sparen, koste es, was es wolle, und jetzt kostet das plötzlich Geld. Ja, hey, dann habt ihr das gefälligst irgendwo, gibt's da nicht noch einen Herrn Medorn? Hatte der nicht noch irgendwo einen Geldtopf rumstehen, von dem man sich bedienen kann? Na, also, hey. So, dann eine Meldung vom Dienstag. Im Fall des Holzklotzwerfers, Nikolai fragt mich nicht, haben seine Anwälte die Revision jetzt übrigens damit begründet, dass sein gezogenes Geständnis gar nicht hätte verwendet werden dürfen. Und außerdem wäre der Sachverhalt rechtlich nicht richtig eingeordnet worden, was immer das dann nun bedeuten mag. Na, also da ist ja tatsächlich mit dem Geständnis argumentiert worden, was der Mann ja zurückgezogen hatte. Und eigentlich, so nach meinem naiven Verständnis, müsste man dann so handeln, als hätte es dieses Geständnis zu keinem Zeitpunkt gegeben. Nun ist aber mit dem Geständnis tatsächlich ein Urteil begründet worden, was dann irgendwie das Urteil angreifbar macht, hoffentlich. Also hoffe ich vor allen Dingen für ihn. So, dann gab es nochmal zum Thema Bürgergeld, was die FDP ja unbedingt haben will, eine Meldung bei Telepolis, Rudolf Stumberger. Das FDP-Bürgergeld bedeutet nämlich nochmals eine Einschränkung bei der Krankenversicherung. Weil einerseits soll ja mehr Eigenverantwortung, also will heißen, man muss jeden Scheiß selber bezahlen. Die Batterie gar nicht angemacht. Man soll jeden Scheiß selber bezahlen. Soll da rauskommen. Und andererseits kriegt man aber als Bürgergeld, alias Hartz IV oder von mir aus Hartz V-Empfänger, dann nur 662 Öcken im Monat. Da ist dann maximal die Minimalbezahlung drin, mehr nicht. Wenn man irgendwie mehr haben will, dann darf man halt keine Wohnung haben. So ungefähr. Na, also wer arm ist, der soll dann wohl demnächst auch so aussehen. Ne, kaputte Zähne, kaputte Haut, kaputte was weiß ich. Ne? Also halt alle möglichen hübschen Krankheiten. Weil die gehören ja nicht zur Minimalversorgung. Dann ist übrigens niemands Chef gestorben, weil nämlich die Terrorgruppe Dschihad-Union bestätigt Tod des Anführers. Düsseldorf. Die terroristische islamische Dschihad-Union hat den Tod ihres Anführers bestätigt und Rache angekündigt. Das hat das BKA dem Düsseldorfer Oberlandesgericht mitgeteilt. Eine Richterin verlas im Prozess gegen die zur IJU gehörige Sauerland-Gruppe eine im Internet veröffentlichte Presseerklärung der Terrororganisation. Den Namen versuche ich gar nicht erst auszusprechen. Der, sein Fahrer und ein weiterer Mujahidin seien im Angriff eines unbemannten Flugzeugs der NATO, einer sogenannten Drohne in der pakistanischen Region Waziristan, getötet worden. Ist eine Meldung von Dienstag, nachdem es allerdings die IJU ja bekanntlich überhaupt nicht gibt und die nämlich nur ein Hirngespinst von irgendwelchen Geheimdiensten ist, frage ich mich, wer hat denn da eigentlich was gegen wen ausgestoßen? Eine nicht existierende Terrorgruppe kann ja wohl kaum irgendwelche Drohungen ausstoßen. Von daher ja, ist eine Nullmeldung, wenn ich mir das mal so angucke. Dann ist etwas eingetreten, was ich tatsächlich erwartet hatte, nämlich der Irrsinn beginnt. Frankfurter Rundschau. Frankreich, Warnung vor Zäpfchenbomben. Paris. Frankreich hat seine Sicherheitskräfte vor einer möglichen Gefahr durch im Körper von Attentätern versteckten Sprengstoff gewarnt. Ende August sei in Saudi-Arabien ein Anschlag durch einen Selbstmordattentäter möglicherweise erstmals auf diese Weise verübt worden, teilten Antiterrorbekämpfer. Hä? Antiterrorbekämpfer? Die bekämpfen also den Antiterror oder was? Teilten Antiterrorbekämpfer am Montagabend in Paris mit. Die Polizei sei deshalb zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen worden, allerdings gäbe es keine unfehlbare Methode, den Sprengstoff aufzuspüren, wenn er im Körper versteckt sei. Ja, also eine Untersuchung jeder Körperhülle ist immer das absolute Minimum, ne? Die französischen Terrorermittler beziehen sich auf einen Anschlag gegen den stellvertretenden saudischen Innenminister Mohammed bin Nayef bin Abdel Aziz am 27. August. Laut den Behörden vor Ort sei dabei eine im Körper versteckte Bombe eingesetzt worden. Während der Attentäter durch die Explosion getötet worden sei, habe der für den Antiterrorkampf zuständige Vizeminister nur leichte oberflächliche Verletzungen erlitten. Zu dem Anschlag hatten sich damals die Taliban bekannt. Derzeit gäbe es aber keine Sicherheit über die Vorgehensweise, sagte ein französischer Antiterrorermittler. Es sei noch nicht abschließend geklärt, ob dabei tatsächlich eine Zäpfchenbombe oder ein anderweitig im Körper des Attentäters versteckter Sprengstoff eingesetzt worden sei. Es ist möglich, dass er mit einem Sprengstoffgürtel ausgestattet war. AFP. Ja, also zu gut Deutsch, jetzt fängt der Scheiß tatsächlich an. Nur weil einer mal irgendwann sich eine Bombe in den Arsch geschoben hat, wird jetzt tatsächlich demnächst die Körperhöhlenuntersuchung bei jeder Gelegenheit rauskommen. Also, ich hab's befürchtet. Ja. Leider. Dann gibt's da noch so ein Problem mit unabhängigen Richtern, nämlich am Bundesverwaltungsgericht, da gibt's irgendwie einen Wehrdienstsenat und auf dessen Besetzung hat ein Verteidigungsministerium Einfluss. Ein Verteidigungsministerium, was übrigens genau dasjenige Ministerium ist, was von einem Wehrdienstsenat unter anderem kontrolliert wird. Hust. Jedenfalls hatte also Franz Josef Jung vor einigen Monaten diesen Einfluss genutzt, einen Richter abzulehnen, der es gewagt hatte, tatsächlich den Kriegsdienst zu verweigern. Und vor 3 Jahren hatte mal irgendwann das Justizministerium so leise Versuche gestartet, dem Kriegsministerium den Einfluss auf die Richter zu nehmen. Aber irgendwie erfolglos. Ist wohl jemand umgefallen. Habe ich mir am Mittwoch notiert. Na, aber hey. Ist ja schon voll in Ordnung, wenn die Richter, die jemanden kontrollieren, von dem jemanden eingesetzt werden. Weil, was sollte da auch irgendwie Schlimmes sein? Dann Bosels wieder. news-adhoc.com via @taus. Der stellvertretende Vorsitzende der Union-Fraktion Wolfgang Bosbach, CDU, hat die FDP-Forderung nach Änderungen beim BKA-Gesetz als nicht verständlich zurückgewiesen. Seit dem 1. Januar 2009 darf das BKA zur Terrorabwehr exakt das, was die Polizei in den Ländern schon immer erlaubt war, plus Online-Durchsuchung, sagte Bosbach der Passauer Neuen Presse Mittwochsausgabe. Die FDP habe in den Ländern, in denen sie mitregiert, dagegen bisher nichts einzuwenden. Auch hinter die Änderungswünsche der Liberalen bei der Online-Durchsuchung setzte der CDU-Innenexperte ein Fragezeichen. Bei den Koalitionsverhandlungen in Bayern habe die FDP die Online-Durchsuchung aus dem Polizeigesetz nicht herausverhandelt. Und in Nordrhein-Westfalen sei es der liberale Innenminister Ingo Wolf gewesen, der die Online-Durchsuchung sogar für den Verfassungsschutz wollte, sagte Bosbach. Er geht deshalb davon aus, dass die FDP auch im Bund die Realität akzeptiert. Schließlich könne man die Internetkriminalität nicht mit Tipp-Ex bekämpfen, sondern nur mit modernster Technik. Was für ein Bullshit. Bosbach unterstrich generell, dass es keine Kompromisse auf Kosten der inneren Sicherheit geben dürfe. Die Sicherheitsgesetze der vergangenen Jahre seien nicht aus Übermut verabschiedet worden, sondern wegen der dramatisch veränderten Sicherheitslage. Was für eine dramatisch veränderte Sicherheitslage? Hat dem Kerl irgendwer ins Hirn ge... Nein, musste nicht. War vorher schon nicht. Okay, deshalb gelte, wenn wir jetzt von diesem Sicherheitsstandard Abstriche machen würden, könnte ich das den Bürgerinnen und Bürgern nicht plausibel erklären. Ja, ihr könnt ja mal anfangen, den Bürgerinnen und Bürgern plausibel zu erklären, wo hier irgendwo eine Gefahr bestehen soll. Regieren mit der FDP bei innerer Sicherheit schwieriger als mit der SPD? Wegen der gegensätzlichen Positionen rechnet Bosbach auch nicht mit schnellen Einigungen beim Thema innere Sicherheit. Lieber ein paar Stunden länger verhandeln und zu abschließenden Ergebnissen kommen, als zu viele Punkte offen lassen. Also ich meine, auf der einen Seite hat Schwafbach, der boselnde Schwafbach, recht, wenn er sagt, die FDP, die sich jetzt als die Bürgerrechtsschutzpartei hinstellt, hat das kleine Problem, dass sie mit ihren Ausdehnungsforderungen nach Polizeirecht in Hessen, den bayerischen Geschwalle und in NRW, sagen wir mal so, zumindest in diversen Bundesländern schon bewiesen hat, dass sie das mit Bürgerrechten irgendwie nicht ernst meint. Auf der anderen Seite sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, aber wir brauchen das ganz doll dringend, halte ich für Blödfug. Schlicht und ergreifend. Und was für eine Sicherheitslage. Nur weil da das bundeskriminelle Amt ständig von irgendwelchen Anschlägen schwafelt, die ganz sicher irgendwann kommen würden. Komisch, ich habe noch überhaupt nichts von irgendwelchen Anschlägen gehört, die auch nur verhindert worden wären. Na, und wie war das 2 Wochen nach der Bundestagswahl? Ja, viel Zeit habt ihr nicht mehr, dann sind die 2 Wochen rum. Was dann? Ja, dann kommen die vielleicht doch später, oder was? Am Mittwoch habe ich mir dann noch aufgeschrieben, dass das italienische Verfassungsgericht ein Gesetz kassiert hat, mit dem Berlusconi, der alte Sack, sich und noch irgendwie 2 weiteren Politikern während deren Amtszeit die laufenden Gerichtsverfahren vom Hals halten wollte, Immunität verschaffen wollte. Der Hintergrund ist der, gegen den Kerl liefen also schon einige Verfahren und dann hat er sich ja zum Präsidenten wählen lassen und danach war er dann der Meinung, er müsste sich jetzt erstmal Immunität verschaffen. Hat sich also nachträglich ein Gesetz geschnitzt, mit dem er jetzt immun gewesen wäre. Dummerweise hat das Verfassungsgericht in Italien gesagt, nee, dieses Gesetz widerspricht der allgemeinen Gleichbehandlung aller Bürger. Deswegen klemmt ihr das. Was dann bei mir irgendwie die Frage aufgeworfen hat, wie sähe das eigentlich in Deutschland aus, wenn jemand, gegen den schon ein Gerichtsverfahren läuft, sich zum Bundestagsabgeordneten wählen lässt. Bundestagsabgeordnete sind ja generell immun. Klammer auf, gilt nicht, wenn der Schwiegersohn des Herrn Schäuble beschließt, dass das nicht gilt. Klammer zu. Aber so vom Prinzip her, eigentlich immun, uneigentlich, naja, ich meine, wenn ein Gerichtsverfahren läuft. Also ja. Und nix Zensur. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden über die Zensur bei Arcor. Da ging es eigentlich nur darum, dass die eidesstattliche Erklärung, dass noch keine Zensurlisten abgegeben worden wären, dass die von irgendwie einer völlig ungeeigneten Person abgegeben wurden. Habe ich zumindest inzwischen gelesen. Aber man kann das auch so lesen, dass wird dem Beklagten, also dem BKA, aufgegeben, unverzüglich eine eidesstattliche Versicherung seines Präsidenten und eine eidesstattliche Versicherung, dass für die Erstellung der Listen der vollqualifizierten Domainnamen zuständigen Referatsleiters des BKA vorzulegen, aus der sich klar und eindeutig ergibt, dass der zwischen dem Bundeskriminalamt und der Achkor AG und Co. KG am 7.04.2009 geschlossene Vertrag bisher nicht umgesetzt wurde und keinerlei Listen bisher dem Provider Achkor, Enkel-, Tochter- und Schwesterunternehmen zur Verfügung gestellt worden sind und werden. Eine Übermittlung der Sperrlisten an Achkor erfolge erst nach Inkrafttreten des Gesetzes und auf der Grundlage des Gesetzes. Oder anders ausgedrückt, da möchte das Gericht nochmal sicher gehen, dass tatsächlich noch keine Zensur betrieben wurde, was nicht weiter schwer ist, weil offiziell ja auch die Zensurinfrastruktur noch nicht stand. Ja, die wurde ja gerade erst aufgebaut. Die ist eine Meldung von gestern. Dann gibt es nämlich von gestern auch noch die Meldung, laut Heise zeichnet sich ab, dass aus der EU kein Widerspruch gegen das Zensurgesetz kommt. Und irgendwo hatte ich jetzt auch schon gelesen, angeblich läge das Gesetz bereits bei Hotte und würde auf eine Unterschrift warten. Ja, ich hoffe mal, dass das eine Falschmeldung war. Müsste hier nicht gleich... Ja, in einer halben Minute müsste meine Uhr piepen. Na, also das Zensursolar-Gesetz zu gut Deutsch wird dann demnächst bei Hotte landen. Und Hotte wird es sich wahrscheinlich, gehe ich mal stark von aus, nicht nehmen lassen, das Ding ohne Kritik einfach so abzusegnen. Na, weil wo kämen wir auch hin, wenn Hotte seinen Auftrag ernst nehmen würde, doch offensichtlich verfassungswidrige Gesetze zu stoppen? Das geht ja gar nicht. Also Hotte seinen Auftrag ernst nehmen. Piep, piep.
Knirsch. Knirsch,
knirsch. So, und dann noch eine Meldung von gestern. DE Müll. Am Donnerstag gab es dann nämlich nochmal Werbung für The Mail. The Mail. DE Mail. The Mail. The Mail. The Mail. Ist das nicht irgendwie dänisch? Niederländisch? Ich weiß es nicht. Also jedenfalls, da wäre irgendwie der erste Ü-Brief, Ü wie Überwachung, verschickt worden. Also Ü-Brief habe ich ihn genannt, weil so richtig mit richtig Mehl hat das ja nichts zu tun. Also gestern ist zumindest irgendwie über irgendwelche Infrastruktur das erste überwachbare Stück Brief verschickt worden. Postgeheimnis gibt es da ja keins, von daher, hey, ist ja toll. So, und dann werfen wir mal wieder einen Blick in die Musikecke. In der Musikecke wohnt immer noch Animo. Mit dem Album Stentorian, von dem gibt es heute den 5. Track auf eure Ohren. Der trägt den Titel Anyway, ist 4 Minuten 27 lang. Gefunden habe ich das Ganze im Podsafe Music Network schon vor ewigen Zeiten. Music Alley oder wie auch immer es heute heißen mag. Und danach gibt es ARD Nachtmagazin, 28.09. 4.43 war das nicht irgendwie das Seipenbusch-Interview? Ich meine, es war das Seipenbusch-Interview. Bilde ich mir zumindest ein. Ja. Irgendwie sowas. Müsst ihr selber hören. Aber ich bilde mir ein, dass das Interview mit dem Piratenkapitän war. Ja, so. Und dann, schwupp, habe ich es für hier. Und sag dann einfach mal wieder danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was immer ihr sonst so gemacht habt. Nicht für die Tatsache, dass die Kopfschmerztablette noch nicht wirkt. Das ist doof. Auf jeden Fall danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich auf die Ohren zu bekommen. Und natürlich für die Tatsache, dass ihr das gemacht habt, um mich auf die Ohren zu bekommen. Jetzt stimmt's. Klonker, klonker, klonker. So, und dann sage ich einfach noch wieder viel Spaß mit Anyway von Anemo und dem ARD Nachtmagazin. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Attitude has been replaced of late with a steady diet of wine and bad taste, spitting out insults but keeping my distance. Whisper in my ear, tell me you've missed this. Head full of headache and I don't know what's
Try so hard to reach me, but I'm losing control. I laugh and I lie with you here in between. Can't see the world through a rose-fractured screen. You can't know why I've acted this way. I don't know why you've decided to stay. We won't know all the things that just may, but who knows anyway. Free falling backwards into no one's arms. Being nothing new, never coming to harm. Dreamed out too loud and tripped over my anger. Realizing too late, Friday night's lost its flavor. You can't know why I'm acting this way. I don't know why you decided to stay. We won't know all the things that just may, but who
entern, das hat nicht geklappt. Werden Sie die Segel jetzt streichen?
Nein, ich glaube, man kann sagen, der rasante Aufstieg der Piratenpartei geht weiter. Wir haben unsere Stimmzahl im Vergleich zur Europawahl vervierfacht. Wir haben unsere Mitgliederzahl seitdem übrigens versechsfacht und wir schließen jetzt langsam zu den anderen Parteien auf. Wir haben uns von den anderen kleinen Parteien aus den sonstigen deutlich abgesetzt und das ist eigentlich das Wesentliche, was gestern auch einen weiteren Schritt in der Erfolgsserie der Piratenpartei bedeutet hat.
Okay, aber wenn Sie tatsächlich mal auch in den Bundestag segeln wollen, dann müssen Sie schon noch ein paar mehr Themen anbieten und drauf haben als jetzt etwa nur Freiheit im Internet. Was können die Wähler da von Ihnen in Zukunft erwarten?
Dass wir zum Beispiel bei den jüngeren Wählern jetzt schon bei 9% sind, zeigt eigentlich, welche Zukunftspotenzial die Piratenpartei hat. Und deswegen werden wir natürlich versuchen, in 4-5 Jahren dieses Potenzial auch weiter auszuloten. Ob wir uns dann noch thematisch verbreitern, ist die eine Frage. Aber ich glaube, dass wir auch so schon aus unserem Programm relativ viele Standpunkte ableiten können. Und solange wir den Leuten vermitteln können, dass es auch für sie wichtig ist, die Verteidigung der Privatsphäre und andere Dinge, dann wird der Aufschwung auch weiter anhalten der Piratenpartei.
Aber dann haben Sie da irgendwas falsch gemacht. Wenn Sie tatsächlich mehr Themen haben, dann ist das bei den Wählern nicht so angekommen. Wie wollen Sie das vermeiden in Zukunft, dass auch Menschen, die nicht jetzt internetaffin sind, auch von Ihnen weiter hören?
Ja, das war natürlich jetzt für uns eine schwierige Aufgabe. Unsere Partei gibt es jetzt gerade erst mal 3 Jahre, die ist noch sehr jung. Sehr viele Wähler haben tatsächlich noch gar nichts von uns gehört gehabt. Das war auch die große Aufgabe, die wir sozusagen im Bundestagswahlkampf hatten. Diese Arbeit werden wir fortsetzen, wir werden uns personell erweitern und noch mehr Leuten erklären, warum das, was wir in unserem Programm haben, tatsächlich auch für sie wichtig ist. Und ich bin relativ stark davon überzeugt, dass die nächsten 4 Jahre auch zeigen werden, dass die schwarz-gelbe Koalition auf diese Fragen nicht die richtigen Antworten hat und letztendlich uns eher in Richtung Überwachungsstaat steuern wird. Und deswegen wird auch die Piratenpartei wahrscheinlich in der Zukunft an Bedeutung zuwachsen.
Haben Sie denn nicht Angst, dass Sie vielleicht Opfer des eigenen Erfolges werden könnten? Andere Parteien könnten Sie vielleicht übernehmen?
Also ich glaube, dass die anderen Parteien sehr gern unsere vielen jungen Wähler und Unterstützer übernehmen würden. Das haben die ja auch in den letzten Jahren schon versucht, aber so einfach wird es nicht sein. Wir bieten ja nicht nur richtige Themen an, sondern wir haben auch eine andere Form der Beteiligung. Wir sprechen sozusagen die Sprache auch der jungen Generation und die junge Generation wächst ja auch nach. Insofern wird die Bedeutung dieser Themen auch in Zukunft wachsen und es wird sehr interessant sein zu beobachten, wie die anderen etablierten Parteien einerseits auf unsere Klientel eingehen und andererseits auch auf unsere Themen.
Vielen Dank für das Gespräch, Jens Seipenbusch von der Piratenpartei.
Danke nach Hamburg.
Ein Gespräch, das wir am Abend aufgezeichnet haben. Natürlich wollen wir dabei aber nicht...